Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hallo Sophie.
Hi Christoph. Wir diskutieren heute über die bahnbrechende Technologie eines Unternehmens, das die Herausforderungen und Chancen der Energiegewinnung und Speicherung neu denkt. Und das weiß, welche Rollen erneuerbare Energie in einem zukünftigen Energiesystem spielen werden.
Genau das. Und es geht mehr als um dieses spezielle Unternehmen. Es geht um Batterietechnologie im Besonderen. Wir reden viel über Solarstrom in Deutschland, viel über Windstrom. Aber was passiert eigentlich, wie es jetzt gerade im Sommer öfter vorkommt, wenn der Strom zu viel ist und nirgendwo verbraucht werden kann? Was ist eigentlich mit der Speichertechnologie? Darum geht es. Unser Gast gibt uns diese Woche Einblicke. Klar, in die strategischen Überlegungen seines Unternehmens, aber auch in die Energieproduktion und Speicherung insgesamt. Auf Speicherung wird in Deutschland ein zu geringes Gewicht gelegt. Das sollte sich ändern. Darüber reden wir.
Wir haben also heute ein wirklich spannendes und aufschlussreiches Interview über die Energiewende und die innovativen Lösungen, die uns dabei unterstützen werden, für Sie und euch vorbereitet. Und deswegen starten wir auch direkt in die Folge, oder?
Genau, und das Interview ist ein bisschen länger geworden als normalerweise, aber wir haben es einfach mal so gelassen, weil unser Gast wirklich richtig interessant ist und viel zu sagen hat.
Genau, starten wir.
Starten wir.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Konstantin Eis.
Konstantin Eis ist ein innovativer Vordenker und Unternehmer im Bereich der erneuerbaren Energie. Er stieg zum 01.04.2024 bei der CM Blue Energy AG ein und übernahm die Führung des Batterieherstellers als CEO. Seine Vision? CM Blue Energy von einem Forschungs- und Technologieunternehmen hin zu einer globalen Cleantech-Company zu entwickeln. CM Blue Energy entwickelt und produziert lithiumfreie Hochleistungsbatterien für Energieversorger, Netzbetreiber und den gewerblichen und industriellen Bedarf. Die Organic Solid Flow Batterien basieren auf Kohlenstoffmolekülen und kommen ohne kritische, entflammbare oder explosive Materialien aus, einschließlich Lithium. Damit stellen sie eine extrem sichere und nachhaltige Schlüsseltechnologie für die Energiewende dar. Aber das erzählt uns Konstantin am besten einmal selbst.
Konstantin, schön, dass du mit dabei bist.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Euer Unternehmen beschäftigt sich intensiv mit Batterien. Viele wissen, viele haben schon mal gehört, dass Batterien in der Energiewirtschaft der Zukunft eine ganz zentrale Rolle spielen. Bisher aber merken wir, Batterien haben noch große Nachteile. Sie reichen noch nicht wirklich, um lange Strecken autonom zu fliegen für elektrische Flugzeuge. Sie halten das iPhone noch nicht länger als einen Tag Maximum am Leben. Sie sind noch nicht in der Lage, Überproduktionen von Solar- und Windenergie vernünftig zwischenzuspeichern. Wird sich das in absehbarer Zeit, sprich zu unseren Lebzeiten, ändern?
Ja, zu 100%.
Ja?
Absolut. Also wenn wir heute die Lampe anschalten, dann ist der Strom vor 1,4 Minuten ungefähr produziert. Also das zeigt,
1,4 Minuten?
Ja, das zeigt.
Wo ist denn der in der Zwischenzeit gewesen?
Also A, braucht er natürlich ein bisschen, von A nach B zu kommen. Ja, und B, gibt es schon eine theoretische Speicherkapazität. Also beispielsweise sind ja Wasserkraftwerke sehr gute Energiespeicher. Also
davon haben wir aber ziemlich
davon
wenige.
Davon haben wir extrem wenig.
Weil wir liegen nicht in den Alpen. In Österreich ist es anders.
Ja, genau. Oder auch in Norwegen ist das beispielsweise anders. Ne? Also da, wo man die geografischen Voraussetzungen dafür hat, gibt es ein bisschen mehr Speicherkapazität. Bei uns hat es auch viel mit Umweltschutz zu tun. Mhm. Nicht jeder möchte so zwei Betonbecken auf irgendwie schönen Hügeln sehen. Ist auch verständlich. Aber wie gesagt, es gibt zu wenig Speicherkapazität. Und es war auch, glaube ich, ganz lange nicht im politischen Fokus, weil wir aus einer linearen Energiewelt kommen, das heißt Großkraftwerk, dann einfach die Verteilung über die Hochspannung und dann in die Mittelspannung und dann letzten Endes über die Verteilnetze zu den Verbrauchern. Und ich glaube, das ändert sich jetzt, weil die Energieentstehung halt einfach deutlich dezentraler wird.
Und es zu absurden Effekten kommt, wie zum Beispiel jetzt in den vergangenen Wochen negative Strompreise immer wieder an vielen Tagen hintereinander, weil einfach mehr Wind- und Sonnenstrom produziert wird, als der Markt aufnehmen kann. Plötzlich negative Strompreise. Mit enormen Folgen übrigens auch für die Bundesrepublik, die jetzt, glaube ich, gestern stand es, glaube ich, im Handelsblatt, 20 Milliarden statt 10 Milliarden Energieeinspeisevergütung bezahlen muss, weil sie den Produzenten die ganze Preise bezahlen muss, die sie damals gesetzlich festgelegt hat, obwohl der Strom gar nicht gebraucht wird.
Ja, also ich glaube, also du könntest jetzt jeden aus der Energiewirtschaft sozusagen hier in dem Podcast haben, der hätte dir sozusagen gesagt, dass mit der Abschaffung der EEG genau das passiert. Also es ist auch kein neues Phänomen. Es gab immer schon negative Preise, auch in den letzten Jahren. Mhm. 2024 ist mit Sicherheit schon sozusagen ein Rekordjahr, weil wir sehr viel Solar letztes Jahr zugebaut haben mit 14 GW Leistung. Wenn man sich das so ein bisschen so vor Augen hält, was die Ausbauziele der Bundesregierung sind, dann vielleicht verdeutlicht das nochmal wirklich, wie groß das Problem in Zukunft wirklich werden würde.
Also, ja, sag mal bitte.
Ja, also wir haben in Deutschland ungefähr im Sommer eine durchschnittliche Stromabnahme von so ungefähr 60 bis 70 GW. Ja,
Gigawatt.
Gigawatt, genau. Und die Erneuerbaren, also sind 200 GW Solar und knapp 100 GW Wind, das sind 300. Und
dann die kommen, haben wir installiert?
Nein, die wollen wir installieren bis 2030. So, und das heißt also, man müsste quasi 80% der erneuerbaren Leistung abregeln im Sommer, wenn Wind und Sonne vorhanden ist. Das heißt also, das zeigt alleine schon, wie groß die Notwendigkeit ist für auf der einen Seite Speicherung und auf der anderen Seite auch viel mehr Flexibilität auf der Abnehmerseite. Wir müssen heute über neue Geschäftsmodelle auch nachdenken. Also ein Aluminiumschmelzer beispielsweise, der einen unglaublich hohen Energiebedarf hat, der würde ja heute im Sommer zu null Kosten schmelzen können.
Und im Winter macht er zu.
Ja. Er könnte natürlich irgendwie das Geschäftsmodell ändern. Also es klingt jetzt sehr absurd, was ich sage, aber er würde ja im Sommer sogar Geld bekommen dafür, dass er schmelzen würde. Mhm. Ja, und würde dann ein extrem großes Lager aufbauen und im Winter würde er nicht produzieren, ja.
Mhm. Sag mal zum Vergleich, ein Gigawatt, ein Atomkraftwerk hat wie viel großes Atomkraftwerk?
Genau, man muss jetzt sehr differenzieren.
Einfach nur, wenn wir die Größenordnung
einnehmen. Genau, also ein großes Atomkraftwerk hat ein Gigawatt Leistung, ja, und wenn das richtig betrieben wird, hat das extrem viele Betriebsstunden, ja, weil man möchte immer, wenn man ein Atomkraftwerk betreibt, das sehr konstant fahren. Man möchte das nicht
grundlastfähig.
Hoch oder, ja, genau, das ist grundlastfähig, absolut korrekt. Hm. Das heißt, man hat dann ungefähr so, ich bin jetzt kein Atomkraftexperte, also die Leute sollten das dann definitiv korrigieren. Ich denke so mehr als 6.500 Stunden im Jahr, wo das Atomkraftwerk dann wirklich sehr konstant produziert. Und das ist bei Solar nicht 6.500, sondern da sind es halt 1.200 Stunden beispielsweise nur. Oder bei Wind 2.500, wenn es Offshore-Parks sind, 4.000. Also das heißt, man muss schon noch differenzieren zwischen der Leistung, also was kann das Kraftwerk produzieren, und dann muss man halt auch noch die andere Dimension halt auch mitsehen, wie lange sozusagen kann das produzieren. Und dadurch ergibt sich dann der richtige Output eigentlich.
Aber wir merken schon, wenn am Tag ungefähr 60 Gigawatt verbraucht werden, das war die Zahl, die du gerade sagtest, und ein Atomkraftwerk ungefähr eins liefert, verbrauchen wir ungefähr so viel Strom, einfach zum Merken, so wie 60 Atomkraftwerke, die wir aber gar nicht mehr haben, weil die letzten drei sind ja abgeschaltet worden. Wir legen aber sozusagen in die Landschaft hinein die Leistung von im Prinzip dem Dreifachen dessen, was wir brauchen.
Ja, oder? Genau. Da spricht man dann über die Anschlussleistung, und da ist das genauso. Und also und das wissen auch alle, also es ist jetzt keiner, also da hat Konstantin Eis nichts ausgerechnet, sondern also das wissen auch unsere Politiker, und das zeigt aber eigentlich nur die Notwendigkeit, ja, dass man diese Stunden insbesondere dann von der Solarproduktion idealerweise aus dem Mittag rausnimmt und die dann deutlich weiter sozusagen entweder in den Nachmittag oder idealerweise sogar in die Nacht legt. Mhm. Ja, und dadurch gibt es sozusagen eine Entzerrung, ja, der Entstehung, ja, auf der einen Seite und dann des
Aber das ist alles, wenn man schon hört, merkt man ja, das ist ja eigentlich im besten Falle ein Workaround. Ja, was ideal wäre, es wäre eine große Batterie in der Mitte oder ganz viele dezentrale Batterien, und die würden da speichern, dann würden wir nicht für 300 Gigawatt Kapazität aufbauen, sondern genau für 60 oder für die zukünftig erwarteten Werte, weil wir werden ja viel mehr Strom brauchen, dadurch, dass wir von Verbrennern in aller möglichen Art Abstand nehmen. Und wie steht's damit? Also du warst vorhin sehr optimistisch.
Ja, ich bin auch optimistisch. Also wenn man sich so anschaut, was die Batterietechnologie kann, dann wird man feststellen, dass die letzten Jahre einfach geprägt waren von sehr wenig Tiefe. Große Batterien wurden immer schon verbaut, auch in Deutschland, aber die hatten dann eine Stunde Tiefe.
Ja, das hat Tiefe heißt, sie sind leer nach einer Stunde.
Ja, genau. Also das heißt, man könnte sie mit der gleichen Leistung eine Stunde aufladen, eine Stunde entladen. Ja, das heißt, das würde unser Problem nicht lösen. Mittlerweile ist man da schon tiefer, das sind 2 Stunden. Und was jetzt sozusagen, wenn man jetzt heute sich Projekte anschaut, die in Deutschland gerade ausgeschrieben sind, dann sind wir da schon bei 4 Stunden. Und dann glauben wir, dass es durchaus möglich ist, in den nächsten 5, 6 Jahren auch 10 Stunden Batterien zu haben. Und das würde das Problem eigentlich schon lösen, weil wir würden dann sozusagen 10 Stunden am Tag die Batterie laden und 10 Stunden die Batterie entladen. Dann sind wir so bei 20 Stunden von 24. Damit hätte man das Thema dann schon ganz gut.
Jetzt gibt's ja die wunderbare Lithium-Ionen-Batterie, die wir alle kennen aus unseren Handys, aus allen möglichen Anwendungen. Wer Tesla fährt, der oder Elektroauto generell, fährt Lithium-Ionen-Auto in Wahrheit. Lithium hat einen Rohstoff, Lithium, der zwar überall auf der Welt verfügbar, nicht überall auf der Welt verfügbar ist, aber er wird an wenigen Orten aus der Erde rausgeholt, aber der auch mit geopolitischen Risiken verbunden ist, der teuer wird, der uns neuen Diktaturen und Oligarchien aussetzt, die das nicht so einfach verkaufen und der mittlerweile zu einem der begehrtesten Rohstoffe der Welt geworden ist. Aber wenn wir das einmal kurz ausklammern, das geopolitische Thema, was ansonsten ist falsch mit der Lithium-Ionen-Batterie?
Ja, also erstmal ist das eine super Technologie. Also jeder, der ein Handy hat, profitiert jeden Tag davon, jeder, der einen Laptop hat. Es ist eine Technologie, die mit Sicherheit auch in Zukunft in der Chemie weiterentwickelt wird, und das sieht man auch. Also Lithium-Ionen ist da mit Sicherheit nicht am Ende sozusagen des technologischen Fortschritts, sondern da werden mehrere Iterationen noch folgen. Eine Sache, die aber ein Problem ist bei Lithium-Ionen-Batterien, das kennt auch jeder Anwender von zu Hause, das ist, wie die Energie gespeichert wird. Und zwar nennt man das Interkalieren, das heißt also, die eine Molekularstruktur dehnt man auf, speichert die Energie rein, und wenn man sie abruft, sozusagen dehnt man wieder auf, holt die Energie raus. Der Effekt, der dadurch entsteht, ist, dass so diese Molekularstruktur so leicht ausleiert. Und das kennen wir alle mit einer Abnahme der Speicherfähigkeit. Das ist dann, wenn das iPhone halt nicht mehr 12 Stunden am Tag hält, sondern nur noch vielleicht 3 oder 4. Und das ist mit Sicherheit der größte Nachteil der Lithium-Ionen-Batterien. Man probiert im großen Maßstab das heute auch schon anders zu lösen, indem man quasi so eine Lösung mit reingibt in die Batterien, also ich spreche jetzt von sehr großen Batterien, die dann einmal diese Lithium, also die Ionen aufnehmen können und wieder abgeben können, und wie so eine Art Puffer, und irgendwann ist er dann verbraucht und dann fängt sozusagen erst die Degradierung an. Deshalb sieht man auch die ersten Versprechen, dass sozusagen diese Akkus auch für Energienetze beispielsweise über 5 Jahre die gleichen Leistungsparameter haben und dann erst anfangen zu degradieren. Das heißt also, da passiert sehr viel. Man muss leider sagen, nicht mehr in Europa. Also wir haben viel Wissen da verloren. Das heißt also, die Abhängigkeit ist nicht nur auf der Rohstoffseite da vielmehr eigentlich auf der Raffinerieseite. Also 96% aller Lithium-Raffinerien stehen in einem Land auf der Welt.
China.
Absolut korrekt, ja.
Und zwar über die komplette Wertschöpfungstiefe. Also die haben ja gar nicht so viele Lithium.
Nee, genau.
Lithium ist Bodenschätze, die kaufen das selber ein. Ja, aber die veredeln das halt, die stellen das
Slurry.
Bitte?
Das Slurry. Also genau. Also de facto muss man sich so vorstellen, Lithium, wie du gerade eben gesagt hast, ist auf der ganzen Welt verfügbar. Auch in Europa beispielsweise. Das wird jetzt ja das große Beitrittskriterium für Serbien jetzt sein, in die EU aufgenommen zu werden. Und dann wird es aber raffineriert quasi, und das passiert zu 96% in China. Und diesen veredelten Rohstoff nehmen dann beispielsweise Firmen wie Northvolt oder auch andere und packen den dann in Zellen. Ja? Das heißt also, die Abhängigkeit ist absolut geopolitisch maximal.
Aber es hat eben auch chemische Nachteile, strukturelle
absolut.
Nachteile, die man nicht einfach beheben kann.
Absolut.
Ja, das ist wie so ein Schwamm, eine Strukturgitter, in die man eine viel zu dicke Flüssigkeit reindrückt, dann wieder rausquetscht und dann leiert das irgendwann aus. Ja. Euer Unternehmen hat eine alternative Technologie, die leiert nämlich nicht aus. Das musst du uns bitte mal versuchen, so eingängig wie möglich zu erklären. Ja. Was unterscheidet eure Batterie von der Lithium-Ionen-Batterie?
Ja, also unser Unternehmen ist gegründet worden vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, das beste Beispiel ist eigentlich die Natur. Und die Natur, die hatte hunderte Millionen Jahre Zeit eigentlich, Energie zu speichern, hat sich aber nie für Metalle entschieden, sondern sie hat sich für organische Verbindungen entschieden.
Pflanzen, ja.
Korrekt. Pflanzen mussten irgendwann den Tages-Nacht-Zyklus überbringen, um halt weiterzuleben. Und da ist in der Regel, und also die beste Batterie, die man auf der Welt wahrscheinlich bauen könnte, von der Energiedichte, ist eine Zuckerbatterie, weil die Zuckermoleküle extrem viele Elektronen aufnehmen können. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, die Chemiker unter den Zuhörern können das vielleicht nochmal
kommentieren. Die sollen dann selber in den Podcast kommen.
Ja, genau, und die können gerne einen Molekülvorschlag machen. Ja. Das Problem ist, dass das Molekül nicht stabil ist. Ich will nur zeigen halt einfach, wie viel Potenzial die Natur hat. Ja, also die Natur kann bis zu 10.500 Wattstunden pro Liter speichern, die beste Batterie auf der Lithium-Ionen-Welt in Laboren, die gerade wirklich so von auch chinesischen Unternehmen propagiert wird, hat ungefähr 500 bis 600.
Also ein Zwanzigstel.
Ja, Korrekt.
Ist das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die fossilen Brennstoffe, Kerosin, Benzin und so weiter, so schwer zu verdrängen sind, weil es sind
Am Ende sind Energiedichte. Also es geht nur um Energiedichte.
Ja, das, wenn man es nochmal plastisch ausdrückt, das sind Wälder, die irgendwann, also Urwälder, die damals von Sedimenten überlagert wurden, unter den großen Druck abgelagerter Sedimentschichten gerieten. Unter dem Druck ist dann Öl entstanden. Das heißt, die Gravitation hat diese Pflanzen platt gedrückt und diese Gravitationsenergie neben der sowieso schon in der Pflanze gespeicherten Energie ist dann zu Erdöl geworden. Und das sind alles Erdölprodukte, das sind alles organische Verbindungen.
Ja, absolut. Und also jetzt kommen wir auch nochmal zurück vielleicht zum Eingang, was du gefragt hattest. Das Bild ist im Übrigen das perfekte Bild, warum wir so viel Batteriespeicher brauchen. Weil letzten Endes war es in der Vergangenheit so, in der fossilen Welt ist die Energie vorher entstanden, genau über den Prozess, den du gerade beschrieben hast. Und dann haben wir es einfach de facto verbrannt oder zu Wasser und dann Dampf gemacht und daraus Elektrizität. Und die Speicherung war vorher. Und jetzt ist es genau andersrum. Wir produzieren zuerst und müssen dann speichern. Und diese Umkehr zeigt auch nochmal ganz plastisch, wie groß eigentlich dieser Paradigmen-Shift in der Energiewende eigentlich sein muss. Mhm. Wenn wir zurückkommen sozusagen zu CN Blue, also Inspired by Nature, also das hat uns immer umgetrieben, beziehungsweise den Gründer Peter Geigle, der Mediziner von Haus aus ist und sich schon sehr, sehr lange mit dem Energiehaushalt quasi eines Menschen beschäftigt hat. Der Mensch hat ungefähr so 100 kW an Bord. Also es ist ungefähr so ein Tesla Model S haben wir dabei.
Potenzialenergie oder?
Also Energie, kW. Ja, also 100 kW. Ich vielleicht ein bisschen mehr, der eine vielleicht ein bisschen weniger. Kommt so ein bisschen darauf an, wie viel Fett man im Körper gespeichert hat.
Was für unser Gewicht wahnsinnig viel ist.
Ja, absolut. Ja, wieder sehr hohe Energiedichte. Also wir kommen immer wieder darauf zurück. Und das ist ja bei uns spontan abrufbar. Ja, jederzeit verfügbar, 365 Tage im Jahr, 24/7.
Und aber auf unterschiedlichen Wegen auch. Ich habe den Zucker, ATP in der Zelle.
Schnell.
Ich habe auch Fett, wo ich nochmal eine Reserve habe, die aber chemisch nochmal anders und langsamer verarbeitet werden muss.
Korrekt.
Also ich habe mindestens zwei Energiekanäle.
Genau, ja, unterschiedliche Energiespeicherstoffe dabei, aber hier ist jetzt sozusagen die Brücke auch zu uns. Also das Blut transportiert beispielsweise den Zucker. Das ist unser Elektrolyt. Und dann haben wir einen Feststoff. Das ist unser Fett. Und was wir machen ist, wir nehmen den Strom beispielsweise vom Energienetz auf, packen diesen Strom dann in die Elektrolyte. Die Elektrolyte übertragen dann die Elektronen an den Feststoff. Und da interkalieren wir nicht, das heißt also, wir verändern da keine Molekularstruktur, also wir dehnen nicht auf oder dehnen nicht zurück und dadurch degradiert unsere Batterie nicht.
Das bedeutet, die Elektronen landen in der Elektronenwolke. Die werden nicht zwischen den Atomen hin und her gequetscht und die Atome werden aus der Bahn geworfen, sondern die landen in der Elektronenwolke, die aber eine bestimmte Aufnahmefähigkeit auch hat, die
physikalisch gegeben. Also genau, und da kommen wir dann wieder sozusagen dann immer wieder zurück zur Energiedichte und da ist unsere Technologie im Lab-Scale durchaus auf einem Niveau von einer Lithium-Ionen-Batterie und wir beschäftigen uns jetzt damit, sozusagen das in 1:1 Maßstab und dann in die Produktion zu bringen. Mhm. Und
Aber also, der Clou ist natürlich der Feststoff, weil du musst ja einen Feststoff finden, dessen Elektronenwolke um jedes Atom herum genug von den Elektronen aufnehmen kann. Und das soll bitte ein stabiler...
Ja, idealerweise, genau.
Ein stabiles Molekül, ein stabiler Stoff sein.
Ja, genau.
Also, was habt ihr da gefunden?
Wir haben da eine organische Verbindung gefunden, die also auf einem Kohlenstoff basiert. Auch das hatten wir heute schon, also Kohlenstoff in der fossilen Welt. Es ist eine organische Verbindung. Und wenn man es sehr plastisch ausdrücken würde, ist es eine Art Plastik.
Also du lädst Plastik auf Strom. Da muss man erstmal eine Sekunde drüber nachdenken, weil eigentlich denkt man, Plastik ist eigentlich ein Isolator, oder?
Ja, Gummi ist ein Isolator. Ja, genau.
Gummi ist Plastik nicht automatisch?
Da bin ich mir nicht sicher, weil ich mit sehr, sehr vielen Naturwissenschaftlern auch jeden Tag arbeite, möchte ich jetzt an der Stelle nicht
sagen. Ihr habt 150 Leute in der Firma, davon 100 Forscher. War das
ja,
das
genau. 100, mittlerweile, wir wachsen sehr schnell gerade, wir sind so 170 und davon sind 120 Forscher. Mhm.
Das Unternehmen 10 Jahre alt, hat jetzt, sagt ihr, die Marktreife erreicht. Euch ist gelungen, vielleicht magst du das so sagen, ein großes Industrieunternehmen dazu gewinnen, 100 Millionen in euch hinein zu investieren. Das ist
Strabag, Infrastrukturunternehmen.
Aus Österreich,
Aus Österreich, genau. Tolles Unternehmen, das, glaube ich, ja, also den Wert der Technologie einfach sehr früh erkannt hat, und aber perfekt auch zu uns passt, weil die Batterien, man muss sich das nachher so vorstellen, die Batterien können nicht brennen, also wir haben kein thermisches Runaway-Problem, das heißt also diese Explosionen, also auch die Kritik, die man heute hat an E-Autos, wenn die anfangen sozusagen zu brennen, dass sie so schwer löschbar sind, das gibt's bei uns nicht, es ist wasserbasiert, das heißt also, wir haben eine ganz geringe Brandlast, das heißt also, unser Produkt nachher wird ja quasi eine Logistikhalle sein, wo Hochregallager drinstehen und da stehen die Batterien drin. Und
also ihr denkt wirklich an solche Großbatterien, ja, für absolut. Netzpufferung. Ja, ihr redet absolut. Gar nicht über die Handybatterie.
Nee, wir reden nur über...
Auch nicht über Auto.
Wir reden auch nicht über Auto.
Nee. Weil dafür ist die Energiedichte noch nicht hoch genug.
Ja, genau. Und also korrekt. Ich schließe das nicht in Jahren aus, also weil also unser Forscherteam auch ruhig weiterarbeiten kann und auch weiterarbeiten wird. Aber ich glaube, es ist viel spannender, das letzte Puzzlestück, das wir brauchen, um die Erneuerbaren grundlastfähig zu machen.
Also Lagerhalle für Strom.
Ein
Stromlager sozusagen.
Ja, wir nennen es Powerhouse.
Powerhouse, ja, schönes Wort. Und da stehen dann diese Plastikwürfel werden mit Strom
korrekt
aufgeladen. Zu welchem Preis? Also Lithium hat einen relativ hohen Preis, wahrscheinlich im Vergleich zu dem, zu der organischen Verbindung, dem Plastik, das ihr aufladet.
Ja, also ich glaube, dass wir sehen jetzt einen sehr starken Preisverfall bei Lithium aufgrund einfach der Überkapazität und der wenigeren Nachfrage nach E-Autos. Und wir sehen auch, dass die Lithiumwelt langsam versteht, dass diese Großbatterien auf den Stromnetzen, also ich glaube sogar global fast der größere Markt ist, fast als der Automobilmarkt. Wir sind aber ja wirklich auf sehr, sehr einfache Rohstoffe angewiesen, ja, haben keine globale Lieferkette. Von daher sind wir da auf der Preisseite sehr, sehr wettbewerbsfähig.
Aber die organische Verbindung, wie wird die hergestellt? Kommt die nicht auch aus Erdöl?
Also die kommt nicht aus Erdöl, aber sie kommt aus einem chemischen Prozess. Ja, und da sind aber sehr, sehr große Firmen in der Lage, natürlich auch sehr große Volumen herzustellen. Ganz am Anfang der Firma, glaube ich, wenn Peter hier sitzen würde, würde sagen, hätten die uns noch den Kaffee in Rechnung gestellt. Und heute können wir mit denen sprechen. Und das sind einfach sehr groß skalierte Prozesse, die industriell ablaufen. Und von daher sind
wir... Aber dieser organische Stoff wird eben nicht verbrannt, sondern der steht da für Ewigkeit und nimmt Strom auf, gibt Strom ab.
Ja, korrekt.
Übrigens macht er das gleichzeitig, der Speicher?
Er nimmt auf und gibt dann ab.
Ja. Und wie schnell kann er umschalten? Beim E-Auto kennen wir ja, dass es diese Recuperation gibt. Heißt also, innerhalb von einer Sekunde schaltet oder weniger, schaltet das Ding um zwischen Laden und Abgeben. Und bei dem Speicher?
Wir sind auch sehr, sehr schnell. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man das kann, ne? Um auch an den Stromnetzen sozusagen agieren zu können. Es gibt eine gewisse Grundkinetik, dadurch, dass man eine positive und eine negative Seite hat, kann man das eigentlich ganz gut steuern.
Jetzt hatten wir gerade gelernt, dass ein Atomkraftwerk ungefähr 1 Gigawatt produziert. Deutschland braucht insgesamt 60 Gigawatt. Stellen wir uns mal eine große Stromhalle, ein großes Powerhouse vor. Ja. Wie viel kann da gespeichert werden?
Ja, also das Powerhouse, was wir uns so vorstellen, ist ungefähr so 50 mal 60 Meter groß, ungefähr 7 Meter hoch. Und da können wir 50 MW speichern. Das heißt, um auf die Gigawatt Leistung zu kommen, wäre das 1/20. Also wir bräuchten 20 von diesen Häusern.
Für ein Atomkraftwerk. Also man müsste sich das Atomkraftwerk, oder Atomkraftwerk ist jetzt hier nicht mehr das aktuelle Thema, aber
man nimmt einfach diese 1 Gigawatt, bleiben wir beim Wind einfach, einen großen Offshore-Park.
Der hat halt
und der hat dann 20 von diesen Lagerhäusern.
Wenn man das jetzt, angenommen, man würde es jetzt durchziehen und jetzt eben nicht mehr 300 Gigawatt Strom und Wind bauen, sondern tatsächlich nur die 60 oder 80, die wir vielleicht in Zukunft mal brauchen werden. Wie viel Fläche wäre das dann, die wir...
Von der Fläche habe ich das noch nie ausgerechnet, aber dadurch, dass wir in die Höhe bauen können, sind wir deutlich flächeneffizienter als Lithium-Ionen, also um den Faktor 2.
Weil es nicht so schwer ist, oder?
Weil Lithium-Ionen kann man aufgrund der Brandlast nicht stapeln. Also
und wenn es brennt, dann, du sagtest gerade, es ist nicht so leicht zu löschen. Man sagt ja, bei Lithium-Ionen kann man gar nicht löschen, das kann man nicht nur ausbrennen lassen.
Ja, korrekt.
Deswegen im Flugzeug immer die Warnung, wenn das Gerät heiß wird, sofort Bescheid sagen. Ja, korrekt. Das ist wirklich ernst gemeint, wahrscheinlich eines der größten Risiken, wenn wir fliegen heutzutage.
Es ist das größte Risiko. Also, weil in der Tat, also genau.
Hunderte von Batterien im Flugzeug sind, teilweise auch im Gepäck, wo man nicht hinkommt, wo man nicht sofort weiß, dass es brennt. Und es nicht zu löschen.
Korrekt. Und wir sind wasserbasiert, das heißt es kann nicht brennen. Deshalb werden wir auch, glaube ich, in Gebieten, diese Powerhouses sehen, wo niemals, also stell dir vor, in Manhattan würde so eine große Batterie mitten in Manhattan irgendwie gestapelt werden und die würde anfangen zu brennen. Also es würde kein Fire Department der Welt gutheißen. Und ja, da haben wir einen Riesenvorteil.
Deine Aufgabe, hat der Gründer Peter Geigle im Interview beim Handelsblatt gesagt, ist jetzt, die Technologie an den Markt zu bringen, das Ganze zu verkaufen, das in ein profitables Unternehmen zu verwandeln. Jetzt könntest du, ihr baut eine Fabrik, unter anderem mit dem Geld von Strabag. Wollt ihr ein wirklicher Produzent sein oder werdet ihr Asset Light sein, so ein bisschen wie BioNTech und eher die Lizenzen verkaufen, die Patente?
Ja, also ich sage immer so, ein Schritt nach dem anderen. Also wir sind jetzt sehr, sehr froh, eine Produktion aufbauen zu können, um auch selber für uns nochmal als Unternehmen zu lernen, wie das beste Produktionsverfahren ist für die Hochtechnologie, die wir da entwickeln. Und dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir aber nicht produzieren, sondern dass es Menschen gibt und Unternehmen vor allen Dingen, deren Kernasset es ist, zu produzieren, und zwar großzahlig. Da gibt es sehr, sehr gute Vorbilder. Du hast gerade zwei genannt. Ich finde auch, Apple ist ein gutes, ne? Also Foxconn produziert das und stellt das iPhone her. Designt wird es von Apple. Ich glaube, wir werden immer einen sehr, sehr hohen R&D-Anteil in der Firma haben, analog zu sowas wie BioNTech. Also diese DNA des Biotechs, das werden wir nicht ablegen. Das ist bei uns sehr, sehr tief verankert.
Mhm. Wie ist deine Vision, der du jetzt das Unternehmen in die Zukunft führen sollst, für die Zukunft? Was wird das nächste Produkt sein, wenn das mal etabliert ist?
Also man kann sich ja gar nicht vorstellen, wie global groß dieses Thema ist, glaube ich. Wenn man in Deutschland lebt und nie irgendwie einen Blackout erlebt hat oder also Stromknappheit oder ich glaube, dass...
Loadshedding heißt das in Kapstadt zum Beispiel.
Da wollte ich gerade hin. Also
einfach abschalten.
Ja,
und zwar in den Bezirken der Armen. Bei den Reichen wird ganz selten abgeschaltet.
Ja, korrekt. Wenn wir bei dem Beispiel Südafrika bleiben, eigentlich hat das Land eigentlich alles, um genug Energie zu produzieren, also weil es hat genug Sonne, es hat Wind, und die globale Energiewende mit unseren Batterien zu ermöglichen, das ist, glaube ich, schon ein Thema, das an sich groß genug ist. Deshalb braucht man, glaube ich, gar nicht so kreativ werden, um das nächste Produkt irgendwie in Angriff zu nehmen.
Also höhere Effizienz.
Ja, ich denke, höhere Energiedichte ist es.
Und vom Geschäftsmodell her, klar, ihr könntet eine lizenzgebende, patentbasierte Firma sein, geschäftsmodellseitig. Ihr könntet aber auch ein ganzes Netz solcher Powerhouses aufbauen und betreiben. Also euer Geschäftsmodell könnte auch darin bestehen, gib mir Strom, ich speichere ihn und dafür zahlst du mir eine Gebühr für die Speicherung des Stroms. Das könnte ja sein sozusagen, das ist ein Rundum-Angebot. Wollt ihr eher die Hardware, die Lizenz verkaufen, wollt ihr das System betreiben?
Also wir sind da noch nicht entschieden. Wir sind gerade sehr, sehr fokussiert, das Produkt wirklich in die kommerzielle Reife zu bekommen, es zu produzieren. Wenn man es ganz weit denkt, kann man mit Sicherheit irgendwie über so eine Art AWS oder... Ja, also so ein
Cloud-Scaler,
Amazon
Web Services.
Genau. Könnte man für die Energiewende auch werden. Dann ist man aber sehr, sehr asset-heavy geworden.
Weil man selber die ganzen Anlagen bezahlen muss.
Ja, genau.
Und dann könnte man das sozusagen as a Service anbieten. Ich speichere dir dann Strom für Geld. Ja,
ja, korrekt. Mhm. Aber Flexibilität wird in dem Energiemarkt der Zukunft einen extrem großen Stellenwert einnehmen.
Nicht euer Geschäft, aber vielleicht zum Abschluss, gib uns doch einen Blick auf eure Sicht, wo denn der Strom herkommt. Wir haben die ganze Zeit jetzt über Wind und Sonne gesprochen, die schwanken. Deswegen braucht man die Batterien. Andere Länder setzen sehr stark auf Nuklearenergie. Neue Spaltungskraftwerke und viel Hoffnung in Fusionskraftwerke. Frankreich führend, es hat sich auf der letzten COP-Konferenz ein internationales Staatenkonsortium gebildet, dem Deutschland nicht angehört, die Atomenergie wieder vorantreiben wollen als einzige CO2-neutrale Energie, die grundlastfähig ist, im Unterschied zu Wind und Sonne. Wo kommt der Strom her, den ihr speichert? Was glaubt ihr?
Also ich glaube, dass wir ein Energiesystem sehen werden, das zu einem extrem hohen Anteil aus erneuerbaren Energien kommt. Ich denke nicht, dass das 100% werden, weil die letzten 10%, diese berühmte Dunkelflaute, die wir so oft zitieren, die statistisch ein absoluter Outlier ist, aber die es trotzdem gibt, und wir wollen halt alle kein Loadshedding machen und im Dunkeln sitzen, die wird anders versorgt werden. Und nuklear ist mit Sicherheit ein Weg, den viele andere Länder gehen. Und in der Nukleardiskussion möchte ich immer auf die Timeline gucken. Ja, also ich glaube, wenn man sich anschaut, Wie lange es dauert, ein Nuklearkraftwerk zu bauen, dann reden wir über in der Regel 15 plus Jahre und das wird sich auch nicht in absehbarer Zeit ändern. Und dann muss man das einfach ökonomisch betrachten. Ja, also Atomkraftwerke liefern keinen günstigen Strom. Wenn sie abgeschrieben sind und das Risiko des Betriebs ja nicht bei den Privatunternehmen liegt, sondern bei der Gesellschaft, so wie es eigentlich immer ist, dann gibt es immer die Debatte, ja, Atomstrom ist so günstig, aber ich glaube, wenn man da wirklich alle Effekte mit reinrechnet, ist Atomstrom ein extrem teures Gut. Und leider sehen wir keine ökonomischen Modelle, selbst also beispielsweise kleine Nuklearreaktoren, also
die Mini-Reaktoren,
genau, werden nicht gebaut. Es gibt in Amerika zwei Projekte, die eine Genehmigung haben, wo man bauen kann, aber wo nicht gebaut wird, weil es einfach nicht ökonomisch betrieben werden kann, weil der Strom einfach viel zu teuer ist. Ich denke, auf der ökonomischen Seite ist für den Großteil des Energiesystems die Messe komplett gelesen und die einzige Frage, die ich mir stelle, ist, wie werden die letzten, keine Ahnung, 5-10% produziert?
Kernfusion?
Super Thema. Sollten wir auf jeden Fall machen als, also vor allen Dingen wir auch in Deutschland, also weil wir eine unglaubliche Bank auf der R&D-Seite eigentlich sind und uns da immer viel zu schlecht stellen. Aber ein Thema für 30 Jahre plus kommerziell. Also ich denke, es ist ein Generation-Thema, wird passieren, aber werden, also wir beide vielleicht.
Aber das Gleiche gilt doch auch für Wind und Strom.
Nee,
Grünen sind wann in den Bundestag gekommen? 1980?
Ja.
In der Größenordnung. Jetzt haben wir 40, 50 Jahre später. Renate Künast zieht sich gerade aus der Politik zurück. Jürgen Trittin hat sich schon zurückgezogen. Die haben ein ganzes Berufsleben gebraucht, um das durchzusetzen, obwohl das technische Gerät gar nicht so anspruchsvoll ist. Und trotzdem dauert es heute 3-4 Jahre, um ein Windrad genehmigt zu bekommen.
Ja, das ist, glaube ich.
Also die Bürokratie fällt uns doch von alleine an.
Ja, das ist Bürokratie. Aber ich glaube, da, also, hilft auch nochmal ein Blick in andere Länder. Also, ich habe jetzt gerade gelesen, dass also China hat baut dieses Jahr mehr als 150 Gigawatt Solar zu in einem Jahr. Ja. Also es ist das Zehnfache von dem, was wir zubauen, weil die verstanden haben, dass das der billigst produzierbare Strom ist. Die größten Wasserkraftwerke der Welt stehen wo? In China. Also ökonomisch hat sich dieses Thema über die letzten Jahre auch durch viel Innovation, auch vor allen Dingen deutsche Innovation, das muss man auch einfach mal an der Stelle hier sagen, ja, durchgesetzt. Das Thema ist so günstig, selbst wenn man Batterien mit reinrechnet, wird das so günstig werden, dass Fusion mit Sicherheit irgendwann kommen wird, aber wir beide vielleicht nicht mehr kommerziell erleben.
Und die ganz weit in der Zukunft liegenden Projekte wie große Sonnensegel im Weltall mit Übertragung auf dem Funkwege oder
Machen. Also ich glaube, die Menschheit soll, also wir müssen das probieren. Also die erste Solarzelle der Welt wurde gebaut, um Satelliten zu betreiben und hatte eine Effizienz von 5%. Heute sind wir bei irgendwie 23%. Also wir müssen einfach weiter mit Innovation das Problem einfach lösen.
Konstantin, allerletzte Frage. Standort Deutschland, Technologiepessimismus, Bürokratie. Ihr seid in Bayern.
Ja,
Alzenau. Alzenau, ja. Das liegt in der Nähe von was genau?
Also es liegt in der Nähe von Frankfurt und Aschaffenburg. Es ist ist auch die Wiege der deutschen Solarindustrie. Das erste deutsche Solarwerk stand in Alzenau von Schott Solar.
Okay, Standort Deutschland.
Ja.
Seid ihr quasi eine Insel der Seligen mitten in dem Frustrations- und Depressionsstimmungsfeld oder wie fühlt ihr euch?
Ja, also ich glaube schon, dass es eine berechtigte Kritik an Bürokratie gibt und auch an einfach zu wenig Mut der Politik. Ja? Ich glaube auch, dass es eine fehlende Strategie auf der industriepolitischen Ebene gibt, insbesondere auch für Europa, wenn man irgendwie sieht, was passiert in Amerika, was passiert in China. Da brauchen wir eine europäische Antwort drauf. Und wir brauchen auch die gleichen Rahmenbedingungen. Also wir haben mittlerweile auch ein Team in Amerika und die Rahmenbedingungen sind einfach für Unternehmen da einfach deutlich besser. Und gleichzeitig gibt es viele, viele, viele positive Standortfaktoren und wir Deutschen sollten uns die nicht auch kaputt reden lassen. Also wir haben sehr, sehr gute ausgebildete Ingenieure hier. Zu wenig. Ja, wir sollten alle wieder viel mehr die Naturwissenschaften irgendwie auch stärken. Und es gibt berechtigte Kritik am Thema Bürokratie und dem muss sich die Politik stellen. Und ich glaube, dass man das auch mit gesundem Menschenverstand einfach angehen kann.
Das war Konstantin Alles. Ganz herzlichen Dank. Gesunder Menschenverstand, das Stichwort. Hoffen wir auf das Beste. Und Dankeschön. Zwar zu unseren Lebzeiten, oder? Ja,
absolut, absolut. Vielen Dank, dass ihr hier
seid. Danke fürs Kommen, Konstantin.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich merke mir, Batterien spielen eine zentrale Rolle in der zukünftigen Energiewirtschaft, haben aber derzeit noch einige Nachteile. Aktuelle Batterien reichen nicht aus, um beispielsweise lange Strecken autonom zu fliegen oder Überproduktion von Solar- und Windenergien wirklich zu speichern. Und dann habe ich gelernt, Lithium-Ionen-Batterien sind eine bewährte Technologie, haben aber Probleme wie Degradierung und geopolitische Abhängigkeiten. 96% der Lithium-Raffinerien befinden sich aktuell in China. Und über alternative Technologien habe ich gelernt, dass die CNBlue Energy AG gerade Batterien entwickelt, basierend auf organischen Verbindungen, inspiriert von natürlichen Energiespeichern wie Zucker in Pflanzen. Und diese Technologie entspricht einer hohen Energiedichte ohne die Nachteile der Degradierung. Die neue Batterie speichert Energie, ähnlich wie die Natur, ohne die Molekularstruktur zu verändern, wodurch keine Degradierung auftritt. Das Elektrolyt in der Batterie transportiert Elektronen zu einem Feststoff, der diese speichert, ohne sich molekular zu verändern.
Und ich habe drei Punkte mitgenommen. Erstens, wir sind politisch in der Wirtschafts- und Energie- und Forschungspolitik oft nicht so neutral, wie man sich das wünschen würde. Es wird in Deutschland sehr viel Fokus auf Wasserstoffwirtschaft gelegt, aber wenig auf Batteriewirtschaft. Dabei ist Batteriewirtschaft, Pufferung von erzeugtem Strom, eigentlich das, was man beim Ausbau von Sonnen- und Windenergie am meisten benötigt. Die Zahl, die mir aus anderer Quelle als aus diesem Gespräch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass im Bundeswirtschaftsministerium angeblich über 100 Menschen an Wasserstofftechnologie arbeiten, aber nur 4 an Batterietechnologie. Zweiter Punkt, es kann Alternativen geben zu Lithium-Ionen-Batterien, die ihre Nachteile haben. Sie können brennen und wenn sie einmal brennen, sind sie eigentlich so gut wie gar nicht zu löschen. Sie haben zwar eine hohe Energiedichte, aber die Batterien degradieren im Laufe der Zeit. Das heißt, sie werden immer schwächer und sie verlieren ihre Leistungsfähigkeit. Alternativen dazu sind denkbar und sind möglich. Und dritter Punkt, in Deutschland gibt es eine Menge hochinnovativer Unternehmen. Eines davon haben wir in diesem Podcast vorgestellt. Es gibt noch viele andere, die wir vielleicht bei anderer Gelegenheit mal vorstellen könnten, die sich mit modernen Batterietechnologien beschäftigen. Wir sind einer der Spitzenreiter auf diesem Gebiet weltweit in der Forschung und Entwicklung. Aber was wir jetzt hinbekommen sollten, müssen, was wünschenswert wäre, ist, dass diese Technologien Marktreife erzielen und dass große globale Champions um sie herum gebaut werden. Genau, deswegen Lob, Anerkennung für all diejenigen, die es zu versuchen. Und noch ein Kaviar zum Schluss. Natürlich können wir nicht sagen, ob dieses spezielle Unternehmen, das wir heute in den Fokus gestellt haben, am Ende technisch wirtschaftlich erfolgreich sein wird. Aber wir können zumindest zuhören, uns mit diesen Neuerungen beschäftigen und offen bleiben, geistig und unternehmerisch für Innovation.
Und das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche.
Und wir hören uns wieder
am Dienstag um
5.55 Uhr.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hai.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer Hai GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.